Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Eine Mutter klopft Sonntagmorgens an die Schlafzimmertür ihres Sohnes und ruft: Steh auf, sonst kommst du zu spät. Aber der zieht trotzig die Bettdecke über den Kopf und sagt: Nein, ich gehe nicht zur Kirche. Ich gehe nie wieder zur Kirche. Bist du krank? Nein, kommt unter der Bettdecke hervor. Ich bin nur krank, was die Kirche angeht. Die Leute haben schlecht über mich geredet, die haben mich enttäuscht, die reden hinter meinem Rücken, die kritisieren mich, da gehe ich nicht mehr hin. Und da sagt die Mutter: Ich sage dir jetzt zwei Gründe, warum du gehst. Der erste: Du bist kein Kind mehr, sondern 40 Jahre alt. Und das zweite: Du bist der Pfarrer. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es gibt viele Gründe, enttäuscht zu sein. Immer da, wo Menschen miteinander unterwegs sind, da bleibt es nicht aus, dass man enttäuscht wird. Manche sind enttäuscht vom Ehepartner oder vielleicht von der Familie. Vielleicht ist auch der eine oder andere enttäuscht vom sogenannten Bodenpersonal Gottes, von den anderen in der Kirche. Aber vielleicht auch enttäuscht von Gott. Da hat man in einer schwierigen Situation so richtig gebetet wie der Weltmeister, aber es hat nichts genutzt. Man hat vielleicht sogar Gott einen Deal angeboten. Hat gesagt: Gott, wenn du mir da hilfst, wenn du das tust, dann verspreche ich dir, dann werde ich viel treuer sein, werde ich Bibel lesen, beten, da komme ich jeden Sonntag in Gottesdienst. Aber Gott hat sich auf den Deal nicht eingelassen. Und dann ist man verunsichert, dann ist man enttäuscht, dann ist man vielleicht sogar wütend. Und dann kommt es so langsam zu einer Entfremdung zwischen uns und Gott. Man bewegt sich weg, ein bisschen und dann immer mehr und immer mehr. Keine Lust mehr, die Bibel aufzuschlagen, keine Lust mehr zu beten, geschweige denn in den Gottesdienst zu gehen. Die Begeisterung, die ist irgendwie weg. Eine bleierne Müdigkeit, die macht sich breit. Und so ähnlich muss es den Adressaten gegangen sein, an die der Hebräerbrief zunächst gerichtet war. Es waren Christen, die eine lange Durststrecke schon hinter sich hatten in ihrem Glauben, eine geistliche Durststrecke. Und diese anfängliche Begeisterung für Gott, für Jesus, die hat immer mehr abgenommen. Sie sind müde geworden. Auch wahrscheinlich deswegen müde geworden, weil der Glaube hat was gekostet damals in der dortigen Situation. Die Christen, die wurden nicht bejubelt, sondern man hat sie unterdrückt, man hat sie benachteiligt, man hat sie sogar verfolgt. Und da kommt dann schon diese Frage: Lohnt sich denn überhaupt das? Warum tue ich mir das eigentlich an? Wenn ich eigentlich nur Schwierigkeiten und Probleme habe, wenn ich gar keine Vorteile habe, lohnt sich das noch, dass ich mich einsetze für Jesus? Und da setzt nun der Schreiber des Hebräerbriefs ein. Und dann spricht er von dem, der müde Christen wieder munter macht. Und er macht es mit einem Vergleich, der für uns ein bisschen fremd klingt, denn er sagt: Jesus ist der ultimative hohe Priester für uns. Hoher Priester, das war natürlich für die Juden ganz klar, da haben die was mit anfangen können. Es gab in Israel am Tempel einen hohen Priester, quasi der Oberste, der Chefpriester. Und der war dort in diesem Tempel seit der Zeit Salomos, seit der Zeit des ersten Tempels. Und dieser hohe Priester, der hatte eine ganz besondere Aufgabe, nämlich einmal im Jahr, an dem sogenannten großen Versöhnungstag, da durfte nur er hineingehen in einen ganz besonderen Raum, und der hieß das Allerheiligste. Die anderen Frommen, die Priester und auch die ganzen anderen Leute, die gingen zum Gottesdienst, sie gingen zum Tempel, die gingen dorthin, um zu beten, zu singen, sie gingen da durch die verschiedenen Vorhöfe, in die Vorhalle, in den Gottesdienstraum, wo dann der Räucheraltar stand und der Opfertisch mit Brot und Leuchtern. Aber dann war Stopp, bis hierher und nicht weiter. Denn ein großer, schwerer Vorhang hat nun die Gemeinde getrennt von diesem Raum, von diesem Allerheiligsten. Nur der Hohepriester einmal im Jahr, und zwar auch nicht einfach so, sondern er musste sich von Kopf bis Fuß verhüllen. Heute würde man sagen, er braucht den Schutzanzug, um da überhaupt reingehen zu dürfen. In diesen heiligen Raum. Ein Raum ohne Fenster, 10 Meter lang, ebenso breit und hoch. Und was stand in diesem Raum? In diesem Raum stand die Bundeslade, diese heilige Kiste aus der Zeit des Mose. In dieser Kiste 2 Tafeln, die 10 Gebote, der Stab des Aaron, des Bruders von Mose. Und dann gab es da auf dieser Kiste so eine goldene Deckplatte. Und diese Deckplatte, das sollte symbolisieren, das ist jetzt der Thron Gottes. Hier ist Gott in ganz besonderer Weise, ganz intensiv ist Gott da in diesem Raum. Und da hinein ging nun dieser hohe Priester einmal im Jahr und hat geopfert für die Sünden, und zwar für die eigenen und für die des Volkes, für all das, was man unbewusst getan hat. Denn sonst hat man ja auch geopfert für bestimmte Dinge, aber jetzt hat man einmal geopfert, weil man gesagt hat, ja, jeder von uns wird unzählige Male schuldig und wir merken das oft gar nicht, und deswegen einmal im Jahr kommt so eine Generalreinigung. Da geht der hohe Priester hinein, macht ein Opferritual, und für die Sünden des ganzen Volkes. So ein Vermittler zwischen Mensch und Gott. So ähnlich wie das ja auch heute viele Katholiken sehen. Die sehen ja auch ihren Papst so irgendwo, dass der Gott ein bisschen näher steht wie sie. Und so musste dieser hohe Priester jedes Jahr einmal Jahr für Jahr da hineingehen und dieses Ritual machen, dieses Opfer bringen. Und jedes Mal blieb aber eine Ungewissheit. Eigentlich ein mulmiges Gefühl, denn die Frage war ja, funktioniert das eigentlich? Kann man Schuld, die wir Menschen auf uns laden, kann man diese Schuld mit Blut von Tieren wegwischen, ausradieren? Und diese Unsicherheit, die blieb so lange, bis Jesus kam, der hohe Priester Jesus, der das ultimative Opfer gebracht hat. Der vollkommene Jesus, der nicht geopfert hat für seine eigenen Sünden, sondern nur für unsere. Und wenn man ja diese ganze Passionsgeschichte auch liest, Gründonnerstag und Karfreitag, man merkt ja, das hat alles natürlich, da klingen lauter Dinge an aus dem Tempel in Jerusalem, von den verschiedenen Opfervorschriften und Opferritualen, auch die Uhrzeit und was da gemacht wird, das Lamm, das geopfert wird und so weiter. Und dieser Jesus Christus, der opfert jetzt für die Sünden der ganzen Welt, Karfreitag am Kreuz, für die Sünden der ganzen Welt, aber nicht nur einmal im Jahr, sondern komplett für alle Zeiten. Für das, was davor war und für das, was noch kommt. Einmal für alle. Hat die ganze Welt versöhnt. Und deswegen wird ja auch im Matthäusevangelium ein ganz wichtiger Hinweis gegeben. Im Matthäusevangelium, da heißt es in der Passionsgeschichte, als Jesus am Kreuz hängt und ganz am Ende sagen, es ist vollbracht. Also das Opfer ist vollbracht. Da schreibt im Matthäusevangelium, in diesem Moment zerriss dieser Vorhang im Tempel, der zum Allerheiligsten war. Und das ist natürlich eine ganz, ganz tiefe Symbolik. Denn jetzt wird deutlich, ja, das, was vorher uns von Gott getrennt hat, das ist weg. Und jetzt darf nicht nur der hohe Priester einmal im Jahr da rein, sondern wir haben alle Zugang durch Jesus Christus. Das, was uns von Gott trennt, die Sünde, die ist ein für alle Mal durch Jesus weg. Jeder darf nun in die Gegenwart Gottes kommen. Und so heißt es dann, wir haben es vorhin gehört in diesen Versen im Hebräerbrief, dass es heißt, Jesus hat alle Himmelssphären durchschritten. Wir haben ja gerade am Donnerstag Christi Himmelfahrt gefeiert. Ja, Jesus geht zunächst zwar in den Wolken, aber dann natürlich hinüber in diese unsichtbare Welt Gottes, die uns umgibt, direkt zu Gott, an die rechte Seite. Er sitzt zur Rechten des Vaters, zur Rechten Gottes. Aber das Entscheidende ist, wer sitzt jetzt dort zur Rechten Gottes? Da sitzt genau der Jesus, der ein Mensch war und der deswegen genau weiß, wie es uns Menschen geht und worunter wir leiden und mit was wir kämpfen. Er ist einer von uns geworden. Er kennt die Müdigkeit auf dem Weg des Glaubens. Er weiß, wie das ist. 30 Jahre lang hat die Vorbereitungszeit noch in dieser Welt gedauert, bis er dann in die Öffentlichkeit ging und gepredigt hat und geheilt hat und so weiter. Und bevor das losgeht, da kommt nochmal so eine riesige Prüfung, 40 Tage in der Wüste. Und dann kommt diese massive Angriff, Versuchung des Teufels, diese Versuchung, wo der Teufel ihm alle möglichen Optionen vorlegt, die alle ganz einfach sind und so bequem wären. Ja, sagt zu diesem Stein, mach wird Brot und dann hast du keinen Hunger mehr. Und dann kommt am Ende diese größte Versuchung überhaupt, dass der Teufel sagt, schau mal, ich habe eine zweite Option. Du kannst diese ganze Welt besitzen, ohne dass du ans Kreuz gehst, ohne dass du leidest, ohne dass du stirbst. Du kannst das alles ganz einfach bekommen. Ich serviere dir es auf dem Silbertablett. Die ganze Welt, alle Reiche, alles. Du bekommst alles ohne Leiden, ohne Probleme. Du musst nur vor mir niederfallen und mich anbeten. Und wir wissen ja, Gott sei Dank hat Jesus dich nicht eingelassen auf diesen Deal, auf diese Versuchung, sondern er ist den Weg gegangen. Aber er kennt das, diese Anfechtungen, Versuchungen, wo auch wir solche Stimmen hören, mach doch den einfacheren Weg, geh den einfacheren Weg, nicht den schwierigen. Warum machst du es dir so schwer in deinem Glauben? Nimm die Abkürzung. Das geht auch gut. Und dann auch diese Erfahrung der tiefen Gottesferne. Als Jesus am Kreuz hängt und als der Vater im Himmel sich abwendet vor dieser unglaublichen Fülle an Sünde, an Schuld der ganzen Welt, die da auf Jesus lastet, da wendet sich der Vater ab. Und Jesus spürt das und Jesus merkt das und sagt, Vater, warum hast du mich jetzt verlassen? Tiefe Gottesferne. All das hat er erlebt. Und das ist ganz entscheidend, dass der, der all das kennt, diese Müdigkeit und diese Probleme und diese Anfechtungen und diese Zweifel, der ist es, der nun beim Vater sitzt und der am Stuhl Gottes sitzt und an seinem Stellvertreterstuhl sitzt. Und das ist ganz entscheidend, auch im Hebräerbrief, der sagt, Leute, wir haben diesen Jesus als unseren Hohepriester, der alle Schuld weggenommen hat, aber der genau weiß, wie es euch in dieser Welt, in diesem Leben geht und wie es dazugeht und was euch zu schaffen macht und was euch Probleme macht und dass da Stimmen aufkommen in eurem Herzen und von außen und die sagen, hängt das Ganze an den Nagel, das macht alles gar keinen Sinn mehr, das kennt er. Und Dietrich Bonhoeffer, der selbst auch wegen seines Widerstands gegen die Nazis ins Gefängnis musste und später hingerichtet wurde, der hat einmal für alle angefochtenen Christen folgende Worte geschrieben. Er hat gesagt, wird dir deine Armut zur Versuchung? Christus war ärmer. Wird dir deine gottlose Umgebung zur Versuchung? Christus hat tiefer in dieser Umgebung gestanden. Wird dir der Wille des Fleisches zur Versuchung, also der alte Mensch, das alte Denken, wird dir der Wille des Fleisches zur Versuchung, Christus hat mehr an der Marter des Fleisches gelitten. Wird dir die Einsamkeit zur Anfechtung, Christus war einsamer. Wirst du traurig über den Unglauben, Christus war trauriger. Verzweifelst du an der Gottesferne, Christus ist mit dem Verzweiflungsschrei der Ferne gestorben. Er war versucht wie wir, er kann wahrhaftig Mitleid haben. Soweit Dietrich Bonhoeffer. Ja, Jesus wurde einer wie wir. Und deswegen weiß er, wie das ist. Nicht nur einmal einen schlechten Moment, eine schlechte Stunde und Tag zu haben, sondern vielleicht eine ganze lange Zeit. Und er weiß es, was es heißt, Stress mit den Geschwistern zu haben, das hatte er immer wieder. unverstanden, hintergangen. Er weiß, wie sich das anfühlt, wenn man sich in der Haut nicht wohlfühlt. Aber, und das ist eben die Aussage, aber er blieb ohne Sünde. Die Mutlosigkeit, die Resignation hat nicht über ihn gesiegt. Er hat den Weg Gottes nicht verlassen. Er hat nicht die Abkürzung genommen. Er hat nicht den einfacheren Weg gewählt. Er hat die Berufung nicht an den Nagel gehängt. Das Ziel nicht aufgegeben. Und deswegen sind wir bei ihm genau an der richtigen Adresse, wenn wir vielleicht angefochten sind, versucht sind, müde sind, dass wir uns an diesen Jesus, diesen Hohenpriester wenden. Und deswegen gibt jetzt der Hebräerbrief uns zwei Hinweise. Er sagt, erstens, lasst uns festhalten. Lasst uns festhalten am Bekenntnis. Dann kann man sagen, ja, was heißt das? Reicht es quasi, das Glaubensbekenntnis rauf und runter zu sprechen, auswendig zu lernen? Nein, das geht hier nicht quasi um etwas auswendig lernen, sondern es geht eigentlich vielmehr um so etwas wie eine PIN-Nummer oder sowas wie ein Passwort, wie ein Code, um in die Verbindung zu Gott zu kommen. Wie kommen wir wirklich zu Gott? Wie kommen wir auch am Ende in den Himmel? Und bei großen Unternehmen, bei Institutionen, da kommt man ja nur mit einem Code ins Gebäude rein. Wir waren ja letzte Woche mit den Kollegen ein paar Tage in Genf und haben da unter anderem auch die UNO besucht. Da musste man schon 3 Wochen vorher alle möglichen Dinge beantragen und dann kriegt man da einen Ausweis und dann kriegt man da so einen QR-Code und nur so kommt man da rein, wie in Hochsicherheitsgefängnis. Und das heißt, nur wer den richtigen Code hat, nur wer den richtigen PIN hat, den richtigen Code, nur der kommt hinein. Und das ist genau das, was der Hebräerbrief sagt. Es gibt einen Code, einen QR-Code, einen, ja, der heißt Jesus Christus. Jesus ist der Himmelsöffner. Jesus Christus ist mein Herr und mein Heiland. Das ist der Code. Jesus Christus ist mein Herr und mein Heiland. Damit geht, mit diesem Bekenntnis zu Jesus geht die Tür zum Himmel auf. Und deswegen, das ist das Entscheidende. Das nehmt es mit und nehmen Sie das auch mit zu Hause. Dieses Passwort, Jesus Christus ist mein Herr und mein Heiland. Ich vertraue mich ihm an, ich halte mich an ihm fest, er bringt mich nach Hause. Und was hilft uns festzuhalten, und das ist ganz wichtig, dass der Hebräerbrief sagt, lasst uns festhalten. Lasst uns, Plural, festhalten. Er sagt nicht, halte fest, sondern lasst uns festhalten. Plural, Mehrzahl. Und das ist ganz wichtig. Und das ist genau das auch eine wichtige Funktion von Gemeinde. Denn Gemeinde ist eigentlich so eine Trostgemeinschaft, wo wir uns gegenseitig immer wieder erinnern, mitziehen, trösten, ermutigen. Und deswegen, wenn Sie es noch nicht, wenn Sie es noch nicht getan haben, schauen Sie einfach mal nach links und rechts. Wer sitzt denn eigentlich da? Ich hoffe, ihr habt euch begrüßt. Schauen Sie mal, wer da sitzt. Und die Frage ist doch, wie können Sie, wie kannst du dem Nachbarn zum Trost, zur Ermutigung, zum Segen werden, indem wir den anderen segnen oder auch für ihn beten? Und das möchte ich jetzt einfach einen kleinen Moment geben. Mach jetzt ein paar Sekunden Ruhe und jetzt schauen Sie einfach mal, wer sitzt links, rechts hinter Ihnen und dann beten Sie für die Person. Und jetzt können wir noch einen Segen sprechen. Einfach der links, rechts, hinten, vorne einfach sagen, der Herr segne dich. Der Herr segne dich. Lasst uns festhalten am Bekenntnis. Und es ist übrigens bereits ein Bekenntnis, dass sie, dass du heute Morgen im Gottesdienst sind oder indem sie im Gottesdienst teilnehmen. Da zeigt man nämlich schon etwas nach außen. Man zeigt, das ist mir wichtig. Mir ist die Beziehung zu Gott wichtig. Mir ist die Beziehung zu Jesus Christus wichtig. Vielleicht, ich möchte diese Beziehung pflegen, intensivieren, künftig vielleicht auch mehr beten, Bibel lesen, was auch immer. Und genauso ist es ja auch ein Bekenntnis, wenn man irgendwo in einen Hauskreis geht oder Jugendkreis oder in der Jugend-WG jetzt teilnimmt oder irgendwo einen Arbeitseinsatz macht, obwohl es doch so viele andere interessante Dinge gibt. Lasst uns festhalten am Bekenntnis zu Jesus Christus. Jesus ist mein Herr und mein Heiland, ihm vertraue ich. Und das Zweite, was der Hebräerbriefschreiber sagt, sagt, lasst uns vor Gott treten. Lasst uns vor Gott treten. Lasst uns vor Gott treten. Zunächst, wenn man nur das so hört, dann könnte das ja auch ein bisschen bedrohlich sein, so wie früher in der Konfirmandenprüfung. Ja, wir hatten ja vor kurzem hier goldene Konfirmation und wenn man dann so nachfragt, wie war das früher, vor 50 oder noch mehr Jahren, das war manchmal ein bisschen mulmiges Gefühl, so eine Konfirmandenprüfung vor der Gemeinde. Ja, wird Fragen gestellt und die Angst, jetzt kann ich mich und die ganze Familie blamieren. So ein bisschen Furcht und Zittern. Aber noch viel mehr Furcht und Zittern hatte der jüdische Hohepriester, wenn der da reinging, einmal im Jahr am Versöhnungstag. Der ging mit Furcht und Zittern in diesen Raum, weil man gewusst hat, da ist Gott ganz nahe, ganz konzentriert, ganz mächtig, ganz stark. Und dann hatte dieser Hohepriester an seinem Gewand unten so ein Glöckchen, sodass man gehört hat, ob, wenn er da reinging, ob das noch bimmelt. Und wenn es eine Weile nicht mehr gebimmelt hätte, hätte man gedacht, jetzt hat es ihn umgehauen. Und die jüdische Überlieferung sagt, man hat ihm deswegen sogar einen Seil an den Fuß gebunden, das nach außen ging, ähnlich wie bei Tauchern, dass wenn es ihn umhaut drin, dass man ihn wieder rausziehen kann. Mit Furcht und Zittern. Und jetzt im Gegensatz dazu sagt jetzt der Apostel, lasst uns vor Gott treten, mit Zuversicht, mit Vertrauen, mit Hoffnung, denn Jesus hat alles weggenommen, was euch von Gott trennt. All das, was gefährlich für euch werden könnte, hat er weggenommen. Jesus, er hat ein gutes Wort für euch eingelegt, er ist euer Fürsprecher. Aus dem amerikanischen Bürgerkrieg wird einmal berichtet von einem jungen Mann, der ein treuer Soldat war. Und als dann wieder so die Zeit der Ernte kam, da hat er viele Sorgen gehabt, denn er war der einzige Sohn und er wusste jetzt, die Eltern zu Hause, die kamen jetzt die Ernte und er ist jetzt hier beim Militär. Eigentlich müsste ich nach Hause gehen, aber keine Chance, da Urlaub zu nehmen. Keiner der Vorgesetzten hat da gesagt, ich übernehme die Verantwortung, ich lasse dich da in Urlaub gehen. Und dann war er einfach so richtig traurig und dann hat man gesagt, es gibt eine Möglichkeit, wir schicken dich nach Washington. Das ist eine Sache, da musst du ganz nach oben gehen, da musst du zum Präsidenten. Wir machen das nicht. Und dann ist dieser Mann in der Tat so verzweifelt, dass er tatsächlich vor das Weiße Haus kam. Und dann ist klar, schon natürlich vor dem Weißen Haus hat er gemerkt, da komme ich natürlich niemals rein. Keine Chance. Und dann hat er da irgendjemanden gesehen und also Wachpersonal, dann haben die gesagt, was bildest du dir denn ein? Denkst du vielleicht, der Präsident nimmt sich Zeit für dich, werden es einfach ein Soldaten wegen Urlaubsgesuch? Und dann war der Mann ziemlich geknickt und dann hat er sich da an die Treppe gesetzt zum Aufgang und als er da so traurig da saß, da kam ein Junge vorbei, hat den traurigen Mann gesehen und hat gesagt, was ist denn los, warum bist du so traurig? Und dann hat er dieser Soldat, diesem Jungen erzählt, was sein Problem ist und sein Anliegen. Und als der das gesagt hat, hat der Junge gesagt, dann komm mal mit. Und dann hat er ihn gepackt und ist dann die Treppe raufgegangen, da rein ins Weiße Haus, durch die Türen, durch die eine, durch den anderen Gang, immer weiter. Und auf einmal stehen sie vor dem Amtszimmer und dann klopft er an. Herein, dann gehen sie rein, der Präsident hebt den Kopf, sieht von den Papieren auf und sagt, was ist denn? Und da sagt der Junge, entschuldige, dass ich dich störe, Papa, aber hier ist ein junger Soldat, der bittet um Urlaub. Und dann wurde das genehmigt. Und da hat der Mann gestaunt. Und da wurde ihm klar, Ich komme da rein durch den Sohn. Wir kommen zum Vater durch den Sohn. Und das gilt erst recht für Gott. Wir kommen zum Vater durch den Sohn, durch Jesus Christus. Er ist es. Durch ihn kommen wir rein. Und deswegen durch ihn dürfen wir zuversichtlich in die Gegenwart Gottes treten, ihm vertrauen. Die Tür ist offen, der Vorhang zerrissen. Und es geht hier nicht um eine Präsidententür oder ums Kanzleramt. Es geht wirklich in den Himmel, zur Tür zum Himmel, direkter Zugang zum Vater im Himmel. Und im Namen von Jesus dürfen wir mit Gott reden, jederzeit, in jedem Augenblick, in allen Angelegenheiten. Und das heißt, wir dürfen auch die Dinge sagen, wo wir versagt haben, wo wir Schuld auf uns geladen haben. Er vergibt uns. Und wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann dürfen wir um seine Hilfe bitten. Er weiß, welche Umwege er zumutet. Er weiß, ob er uns aus den Sackgassen herausträgt oder jemanden in die Seite gibt oder sonst irgendwas. Er hat unbegrenzte Möglichkeiten. Jesus, unser Fürsprecher. Er versteht uns, er kennt uns, er leidet mit uns, er kann helfen, er ist unser Vermittler und Türöffner. Und deswegen ist es auch heute Morgen wieder ganz neu, diese Ermutigung und auch diese Aufforderung und diese Erlaubnis, trete näher. Trete näher, nimm das Angebot an, vertrau dich Jesus an, dem hohen Priester. Leg dein Leben und alle deine Sorgen und Ängste und deine Fragen und deine Zweifel und deine Vergangenheit und deine Gegenwart und Zukunft, leg alles hinein. Bring alles ihm. Bei ihm ist alles gut aufgehoben, bei ihm bist du in guten Händen. Und alle, die den Wundermacher Jesus brauchen, die sagen Amen.